Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast- oder Videocast-Folge beim Apologetik-Projekt. Ich bin Simon und heiße heute ganz herzlich willkommen jeden, der sich das anschaut oder anhört, und natürlich auch unseren lieben Gast, Dr. Jonathan Breitnacher. Jonathan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hi Simon, freut mich, bei dir zu sein und mit dir diese Folge aufzunehmen.
Ja, wir sprechen heute über Mythen rund um den neutestamentlichen Kanon, die von verschiedener Seite so vorgetragen werden und die auch, glaube ich, schon manche Christen zum Zweifeln vielleicht auch bringen und verunsichern können und für viele Skeptiker ein Grund sind, die Bibel historisch in Frage zu stellen. Und da wollen wir uns heute ja verschiedene Argumente, Einwände mal anschauen und die auch dann, sage ich jetzt einfach mal so, argumentativ widerlegen. Und dazu habe ich den Jonathan eben hier. Jonathan, sag mal ein bisschen was über dich und über deine Arbeit. Du hast ja einen Instagram-Kanal, Apologetik77, und bist auch bei uns als Blogger regelmäßig aktiv. Wer bist du, was machst du, was sind so die Themen, die dich bewegen, dich begeistern, warum bist du heute hier?
Ja, ich bin Jonathan, ich bin wohne in München, bin hier auch groß geworden, und eins gleich vorweg, ich habe nicht in Theologie promoviert, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem ganz gut zusammen hin heute zusammen. Und ja, auf meinem Kanal Apologetik777 beschäftige ich mich mit verschiedenen Themen, Apologetik, Theologie, Hermeneutik und so weiter, Themen, die mich vor allem interessieren, die ich einfach teile mit denen, die halt das eventuell auch interessiert. Und genau, bin auch sehr gerne bei euch dabei.
Ja, heute sind wir so in dem Feld historische Theologie unterwegs, und das ist, ja, das kann man für sich genommen betrachten, ohne dass es jetzt apologetisch immer sein muss, aber die ganze Fragestellung rund um den neutestamentlichen Kanon und wie der eigentlich zustande kam, das ist ein zutiefst apologetisches Thema, weil der Vorwurf, der da häufig vorgetragen wird, da gibt es verschiedene Vorwürfe, die häufig vorgetragen werden. Wir wollen uns mal verschiedene davon angucken. Sag mal du vielleicht so ein bisschen, Jonathan, was sind so die größten Mythen, die sich da rund um den neutestamentlichen Kanon so ranken?
Ja, ich glaube, die größten Mythen kommen so aus so Popkultur, Filmen oder Romanen von Dan Brown und so weiter. Ich glaube, das hat wirklich sehr Einfluss genommen, oder auch regelmäßige Zeitungs- oder Fernsehberichte rund um Ostern oder Weihnachten von verlorenen Evangelien und so weiter, oder Evangelien, die der Vatikan versteckt hält, die dann irgendwie später jetzt aufgetaucht sind und so weiter. Ich glaube, das hat wirklich großen Einfluss. Gerade das Konzil von Nicea ist da immer sehr im Fokus, so dieses große Konzil, wo der Kaiser dann quasi das Christentum sozusagen neu erfindet, den Bibelkanon zusammenstellt, die Dreieinigkeit erfindet, Jesus zu Gott macht und all diese Dinge. Und ich glaube, da können wir heute ein bisschen drauf eingehen.
Ja, ich habe mal so ein kleines Meme mitgebracht, das ich auf einer ganz interessanten Internetseite entdeckt habe. Die heißt History for Atheists, und die wird von einem Atheisten betrieben. Sogar nicht nur irgendein Atheist, sondern ein atheistischer Aktivist, also Mitglied der Atheist Foundation of Australia, ehemaliger Bundesvorsitzender der Australian Skeptics, und ist ja unterwegs in verschiedenen Foren und als Blogger. Und er hat eine ganze Internetseite ins Leben gerufen, wo er verschiedene historische Fehler, die er ständig von seinen Mit-Atheisten hört, wenn sie gegen das Christentum argumentieren, wo er die eben thematisiert und debunkt. Und ich finde, das ist so herrlich, was für einen Ton er da anschlägt, auch wie er da über manche seiner Mitatheisten so spricht und manche Dinge einfach als absurd, Nonsens, pseudowissenschaftlich und so weiter bezeichnet und halt auch klar macht. Manche Dinge, die werden vorgetragen, einfach nur, weil sie gegen das Christentum gehen. Ob da was dran ist oder nicht, interessiert viele nicht, aber Hauptsache dagegen schießen. Und da hat er eben auch einen ganzen Artikel geschrieben über den Mythos rund um Konstantin Nicea und die Bibel, und da lese ich einfach mal kurz hier, oder zeige ich mal kurz einen Meme, das er da auch eingeblendet hat aus einer atheistischen Facebook-Gruppe, die ironischerweise heißen Philosophical Atheism, philosophischer Atheismus. Also irgendwo, wo man ja schon auch einen scheinbar begründeten, durchdachten Atheismus vermeintlich hat. Aber er sagt, hier wird deutlich, was das Problem ist bei vielen der sogenannten neuen Atheisten. Also hier in diesem Meme, was da geteilt wurde, in dieser Facebook-Gruppe, da wird es schön beschrieben, was viele Leute denken. How you got your Bible, wie du deine Bibel bekommen hast. Konstantin und seine Bischöfe und dann groß geschrieben, voted, also wählten eine a bunch of books, eine Gruppe von, also ein paar Bücher als das Wort Gottes. Sie haben es dazu ja gewählt. Durch ihre Wahl wurde es dann zum Wort Gottes. Und dann drunter geschrieben, don't just believe me, go look it up. Also glaub mir nicht einfach nur, du kannst selber die Fakten nachprüfen. Und dann, they pick and choose what they want in the Bible. Sie haben rausgepickt, was ihnen gefällt in der Bibel, was sie in der Bibel drin haben wollen. Das haben sie halt so rausgepickt. Und alle anderen vorchristlichen Dokumente, die ihre Religion als fictitious, als fiktiv eben belegt haben, die haben sie dann verbrannt im Jahr 391. Und um ihre Religion populär zu machen, haben sie alle Leute umgebracht, die nicht mit ihnen übereinstimmen und so weiter. Also spannend ist einfach, wie hier rüberkommt, was viele Leute auf die eine oder andere Weise zu denken glauben. Und vielleicht schauen wir uns dann mal noch kurz einen kurzen Clip an von dem lieben Lukas Furcher, a.k.a. dem Furchensohn. Der ist ja bei The Chosen der Leiter in Deutschland und ist regelmäßig unterwegs, auch auf Social Media, wo er sich dann zu Glaubensthemen äußert. Und er hat in einem Clip auch in die Richtung sich mal geäußert. Also wir wollen einfach mal den Mythos hier erstmal ein bisschen entfalten, bevor wir dann auf ihn eingehen, damit Leute wissen, worüber wir ja eigentlich reden. Also das ist so der Claim, der römische Kaiser Konstantin, der hat da eben diese Bischöfe versammelt, die haben dann dann gewählt und jetzt sagt der Lukas Furcher dann in seinem Clip hier, den er auf seinem Kanal hochgeladen hat, auch ein bisschen was dazu, was denn diese ganzen anderen Texte waren, die dann da aussortiert wurden und das schauen wir uns mal an.
Wir müssen uns halt vorstellen, Jesus ist auf der Erde, viele Leute sehen ihn, dann geht er weg, dann sind 30 Jahre Christenverfolgung, die Christen tauchen unter und dann kommen überall, auch vor allem durch Paulus, der dann überall Kirchen gründet, kommen halt diese Briefe auf. In Kirchen, in der Türkei und sowas werden diese Briefe vorgelesen und für 200 Jahre lang herrschen verschiedenste Briefe und Reporte über ihn. Da gibt's halt die wir jetzt kennen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Evangelien. Da gibt's auch eine Maria Magdalena, die was schreibt. Da gibt's wahrscheinlich auch irgendeinen Römer, der was schreibt. Irgendwelche Pharisäer, die was geschrieben haben. Also es gibt ganz viele Schriften, ein paar von denen werden halt öfter gelesen in Kirchen, ein paar nicht. So, und irgendwann passiert das Unvorstellbare, der römische Kaiser bekehrt sich und sagt, so Leute, ihr könnt hier nicht anfangen mit, ich denke das, das bringt mir gar nichts. Ich brauche eine clean Lehre, wo ich sagen kann, das ist das Richtige und die wird jetzt in meinem Reich als neue Religion verkündet. Er beruft diese ganzen Leute zusammen. Es kommen die aus Ägypten, es kommen die aus Russland, von überall kommen die Christen zusammen, treffen sich und er sagt, so, ihr habt jetzt hier 2 Wochen Zeit, sagt mir, was hat es mit dieser Dreieinigkeit auf sich? Was ist mit diesem Ding? Was ist damit? Welche Schriften kommen da rein? Und die beschließen halt vor Ort, diese Briefe werden jetzt in die Bibel reingenommen, die anderen nicht. Ne? Maria Magdalena schreibt ein Evangelium, fliegt raus. Thomas schreibt ein Evangelium, fliegt raus. Die treffen sich da alle, sind da wirklich ein paar Wochen am Debattieren. Dann gibt's Leute, die hießen die Arianer, die dann eher sagen, warte mal, Jesus, wir wissen nicht genau, wer Jesus war. Ne? Er hat 5. Mal gesagt, er ist der Menschensohn. Was soll das heißen? Dann gibt's andere, die sagen, der muss Gottes Sohn sein, der muss Teil der Reinigkeit sein. Das heißt, der Versuch, alle Erkenntnisse über Gott in eine Theologie zu packen, hat nicht funktioniert.
Alright, Jonathan, bevor wir jetzt gleich in die inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Claims gehen, hast du noch irgendwas zu ergänzen jetzt zu diesem Video oder zu dem, was Lukas dann in der Diskussion, in der Kommentarspalte vielleicht noch zu geäußert hat? Du hast dich ja dann da auch im Kommentarbereich schon kritisch zu geäußert. So kamen wir überhaupt erst auf die Idee, diesen Stream hier aufzunehmen. Also danke an Lukas an dieser Stelle, der uns dazu inspiriert hat. Aber genau, hast du sonst noch irgendeine Ergänzung dazu?
Nö, ich glaube, er hat ziemlich das gesagt, was ich in der Einleitung gesagt habe. Diese typischen Mythen, die es halt so gibt sozusagen. Und die listet er halt so ein Stückchen auf und zeichnet halt dieses Bild von, ja, ich würde mich jetzt wiederholen, ja, aber neue Religion und Bibelkanon wurde erstellt und all diese Dinge. Und die können wir jetzt ja Stück für Stück aufarbeiten.
Alright, Jonathan, jetzt haben wir gerade das Video gesehen, das auch nochmal so ein bisschen unterstreicht, was du am Anfang in der Einleitung schon gesagt hast und die konkreten Schriften dann auch nennt, die da häufig so kursieren, Thomas Evangelium und so weiter. Da kommen wir auch noch ein bisschen drauf und schauen uns das heute aus einer historischen, kanonischen Perspektive an. Aber jetzt wollen wir mal anfangen, erstmal mit dieser ganzen Thematik Kaiser Konstantin, Konzil von Nicea. Erstmal, warum gab es dieses Konzil und worum ging es dort und worum ging es dort auch nicht?
Ja, also erstmal, was ist überhaupt das Konzil gewesen? Ein Konzil, also das war ein ökumenisches Konzil, das erste in der Christenheit, nachdem eben Kaiser Konstantin das Christentum quasi anerkannt hat, hat er das Konzil zusammengerufen, eine Streitfrage zu klären. Und dabei ging es nicht um den Bibelkanon, deswegen reden wir davon dann später, sondern es ging um eine christologische Frage, nämlich das Verhältnis von Jesus und dem Vater sozusagen. Wie stehen die zueinander? Das war die Streitfrage.
Und da vielleicht eingehakt, der Punkt ist ja, dass es, also man könnte sich ja jetzt fragen, warum mischt sich denn da jetzt ein weltlicher Herrscher in innerkirchliche Angelegenheiten ein? Das ist ja dann auch so der beste Stoff eben für Verschwörungstheorien. Kaiser Konstantin sagt dann denen, was in die Bibel rein muss und er streicht dann die und die Lehre raus und so. Nein, der Punkt war, dass natürlich zu diesem Zeitpunkt die Kirche schon eine gewisse Größe hatte im Römischen Reich und es ihn als weltlichen Herrscher dann eben tangiert hat, wenn es da solche große Spaltungen unter den Christen gibt, weil eben ab einer gewissen Größe das eben schon auch die Gesellschaft als Ganzes, das Reich als Ganzes irgendwo mit ja betroffen hat, kann man sagen. Und deswegen war es in seinem Sinne, da eine Klärung zu finden. Also ich meine, es war jetzt auch zwischen den verschiedenen Gruppen, den Arianern, die die Gottheit Jesu in dem Sinne wie Trinitarier sie verstehen, abgelehnt haben und den Trinitarier nicht so wie bei Schiiten und Sunniten im Irak, dass die sich da gegenseitig über den Haufen geschossen haben. Das jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall als ja Politiker, als Kaiser in seinem Interesse, dass die sich da raffen, dass die da zu einer gewissen Einigung und Klärung kommen. Also so viel vielleicht auch mal von dem, warum er denn als ein weltlicher Herrscher überhaupt da diese Bischöfe zusammentrommelt. Und es gab und ja immer wieder mal auch natürlich lokale Zusammentreffen von Bischöfen und auch später, aber das war eben eines, wo die Bischöfe aus dem ganzen Reich versammelt wurden, um in dieser Frage sich jetzt da mal zu einigen. Aber
vielleicht genau. Vielleicht kann man an dieser Stelle auch noch kurz ergänzen, dass Arius ja auch nicht der Meinung war, weil das kam im Video jetzt vor und darauf sind wir noch nicht eingegangen, dass er nicht geglaubt hat, dass Jesus einfach der Menschensohn ist und er wusste nicht, was das jetzt ist, sondern er hatte schon eine konkrete Vorstellung von dem, wer Jesus ist, und zwar das höchste Geschöpf, durch den Gott alles erschaffen hat, aber eben nicht wesensgleich mit dem Vater. Und das war der genaue Streitpunkt. Ja.
Genau, das war der Streitpunkt. Und jetzt die Frage, ging es dort bei diesem Konzil von Nicea um den Bibelkanon? Wurde da diskutiert darüber, welche Bücher in den neutestamentlichen Kanon rein sollen und welche nicht?
Kurze Antwort, nein. Zumindest nichts, was wir da irgendwie wüssten. Ja. Nee, das war nicht das Thema.
Ja.
Also übrigens ist auch nicht 60 Jahre später, weil auch dann, das glaube ich auch irgendwann vorgetragen wurde oder manchmal, ja, das war dann das Konzil 60 Jahre später. Nein, auch nicht das Konzil 60 Jahre später, also 381 Konstantinopel hatte auch nichts mit dem Bibelkanon zu tun. Ja, also auch das einmal an dieser Stelle gesagt.
Also diese Behauptung, die auf atheistischen Memes und in solchen Videos vorkommt, die hängt auch ganz stark zusammen mit Dan Browns Buch The Da Vinci Code, das massenhaft diese falsche Vorstellung verbreitet hat, aber da ist nichts dran und die Leute sollten dieses Buch lieber als den Unterhaltungsroman lesen, der er ist, als jetzt ein faktisches Geschichtsbuch. Ich habe mal so ein paar Punkte mir rausgeschrieben, die dagegen sprechen, dass es da um den Kanon ging. Also erstmal, wir haben ja die Aufzeichnungen der Beschlüsse, die auf diesem Konzil getroffen wurden. Wir wissen ja, was war da sozusagen das Endergebnis. Und nirgendwo ist da irgendwo die Rede von einem neutestamentlichen Kanon. Also ne, wenn die am Ende dann die Protokollsitzung haben und dann darüber sprechen, das haben wir entschieden, und dann wird da mit keinem Wort vom neutestamentlichen Kanon gesprochen, dann ist es einfach faktisch falsch zu sagen, beim Konzil von Nicea wurde der neutestamentliche Kanon beschlossen. Das wurde dann nicht diskutiert, das war dann nicht Thema. Wenn es so gewesen wäre, dass Konstantin hier eine Entscheidung getroffen hätte und damit jede weitere Debatte vom Tisch gewesen wäre, dann hätte es ja danach keine weiteren Debatten mehr gegeben. Aber die gab es sowohl vor dem Konzil von Nicea, also rund um den Umfang des Bibelkanons, als auch nach dem Konzil von Nicea, also noch bis Ende des 4. Jahrhunderts, also noch quasi 70 Jahre, eigentlich fast 100 Jahre nach dem Konzil von Nicea, wurden dann noch unter Christen Diskussionen geführt drüber. Gehören jetzt zum Beispiel der Hebräerbrief, der zweite Petrusbrief und so weiter, gehören da verschiedene Texte jetzt rein oder gehören sie nicht rein? Aber wäre es so gewesen, dass da eine Entscheidung getroffen worden wäre, dann hätte es ja diese Diskussionen später gar nicht mehr gegeben, die es dann gab. Ja. Und das ist, also die Begründungen auch später, die in der Kirchengeschichte vorgetragen wurden für den neutestamentlichen Kanon, waren ja nie, damals in Nicea gab es dieses Konzil und da wurde das für uns alle dann festgelegt, sondern man hat sich, so wie Christen das heute auch tun, dann berufen auf den Osterbrief von Athanasius, 367, also 42 Jahre nach dem Konzil von Nicea und so weiter. Also es fand weder in der Kirchengeschichte einen Rückbezug auf dieses Konzil statt, noch haben wir irgendwo vermerkt, dass das dort entschieden wurde, noch haben die Diskussionen aufgehört. Also das ist ein Mythos, den man einfach ja beerdigen kann an der Stelle.
Gut zusammengefasst.
So, jetzt ist es schon so, aber könnte man sagen, dass da doch ein bisschen was dran ist. In dem Sinne, dass wir ja verschiedene Kriterien haben, die dann später oder die in der ganzen Auseinandersetzung damit, welche Bücher Teil des neutestamentlichen Kanons sein sollen, dann eine Rolle gespielt haben. Und da würde ich dich jetzt mal kurz bitten, Johnny, die einfach mal zu nennen. Also was waren denn die drei Hauptkriterien, die in der Kirche maßgeblich waren, um zu bestimmen oder was um zu bestimmen, um festzustellen, welches Buch kanonisch ist und welches nicht?
Ja, also die drei Kriterien, die oft genannt werden oder die man so generell nennt, sind die Apostolizität. Das heißt, kann die Schrift auf einen Apostel zurückgeführt werden? Das zweite ist sie katholisch, das heißt allgemein anerkannt. Auch das macht Sinn, ja. Also wenn man jetzt, sag ich mal, eine Schrift wie das, keine Ahnung, Lukas-Evangelium hat, was quasi überall anerkannt ist, dann spricht es auch für die Schrift, dass es überall anerkannt ist. Ja, eine Schrift, die bloß von drei Gemeinden in Ägypten gelesen wird und im Rest des Reiches nicht, spricht eher gegen die Schrift sozusagen. Und das Letzte ist die Orthodoxie, die Lehre. Ja, und auch das würde ich nicht unterschätzen, weil wenn man diese anderen Evangelien liest, dann merkt man schon, dass die einen anderen Charakter haben. Ja, und dadurch, dass ja die vier Evangelien, die wir haben, ja älter sind, viel älter zum Teil, hatte man die ja auch schon oft davor und dann konnte man die auch abgleichen und so weiter. Natürlich gab es zu der Zeitpunkt auch eine gewisse mündliche Überlieferung und so. Also das hat man dann schon gerade bei den gnostisch angehauchten Schriften und gerade was diese vielen Evangelien angeht, konnte man das schon sehr gut dann sehen.
Ja, also ein entscheidender Punkt war dabei die sogenannte Regula Fidei, die allgemeine Glaubensregel, das allgemeine Glaubensverständnis der Christen. Und da war es ja so, dass auch bevor überall die 27 Schriften des Neuen Testaments, die ja nicht von Anfang an als ein Bundle überall rumgeschickt wurden, sondern die haben sich ja schrittweise verbreitet, bevor die überall vorlagen und jeder Zugang zu allen Schriften hatte, gab es ja trotzdem schon ein Glaubensverständnis, das die Christen hatten, das sich auf verschiedene Dinge auch außerhalb der neutestamentlichen Schriften bezogen hat. Man hatte Glaubensbekenntnisse schon von Anfang an. Von denen haben wir teilweise Ausschnitte in 1. Korinther 15 oder im Römerbrief. Also so frühchristliche Glaubensbekenntnisse waren ein wichtiger Punkt. Die Predigt der Apostel, die im ersten Jahrhundert ja noch mündlich erfolgt ist, während wir jetzt die Schriften der Apostel haben, hatten die ersten Christen ihre mündlichen Predigten, die sie quasi dann an einem Sonntagmorgen in der Kirche in Ephesus oder Rom dann auch lauschen konnten, wenn sie Glück hatten. Und dann eben, nachdem die gestorben sind, gab es ja die Institution Kirche, in der das, was die Apostel gepredigt haben, auch außerhalb ihrer Schriften einfach ja auch an die Leute herangetragen und gepredigt und aufbewahrt wurde. Also von Generation zu Generation wurde dieses Glaubensverständnis, wie es die von Jesus eingesetzten Apostel und ihr Schülerkreis weitergegeben haben, dann bewahrt. So wäre das, das Selbstverständnis, würde ich sagen, der frühen Kirche.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du gerade ansprichst, diese Glaubensregel, die wir vor allem bei Irenäus und Tertullian finden. Ich habe das mal kurz aufgelistet, ja, so mal sozusagen den Kern davon. Ein Gott, ein Schöpfer, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, Jesu Kreuzigung, Tod und Auferstehung, das Wirken des Heiligen Geistes und der Lösung, Gericht und neues Leben. Also Auferstehung der Toten und so weiter. Und auch viele, also auch, weil wir vorhin noch angesprochen haben, ja, also auch sehr trinitarische Formeln finden sich da in der Didache, die Formel auf den dreieinigen Gott oder auch bei Justin und Irenäus finden wir schon sehr, sehr trinitarische Formulierungen die ganze Zeit. Also man darf sich nicht so vorstellen, als ob das quasi das Christentum keinen Kern hätte und offene Grenzen und jeder glaubt einfach, was er will sozusagen, sondern es gab eben diese Überlieferung schriftlich und mündlich schon ganz früh und auch im Neuen Testament, da kommen wir auch gleich drauf, gab es ja immer einen breiten Kern, der sozusagen anerkannt war. Ja.
Richtig, also der Lee MacDonald hat ein super Buch geschrieben, Before the Bible, Before There Was a Bible, Authorities in Early Christianity, wo er das sehr gut aufzeigt, wie auch schon vor der Kanonisierung natürlich für die Christen schon feststand, was sie glauben über bestimmte Dinge, wie sie zu bestimmten Dingen stehen. Natürlich in den späteren Glaubensbekenntnissen wurden Sachen nochmal in den feineren Verästelungen formuliert. Aber es war ja nicht so, dass dann bis der Kanon sozusagen, ich will nicht mal sagen beschlossen, aber anerkannt war als solcher, bis dahin die Christen alle völlig verwirrt durch die Gegend gelaufen sind, sondern es gab ja eingesetzte Bischöfe, es gab ja eingesetzte Leiter, die auch lange vor dem Kanonisierungsprozess schon bestimmte Irrlehren ja auch aus ihrer Kirche draußen gehalten haben. Also alleine deswegen macht ja diese ganze Hypothese von, ja, da war das 4. Jahrhundert und dann gab es da alle möglichen Schriften, die da kursiert sind und dann wurde im 4. Jahrhundert plötzlich gesagt, die nehmen wir, die nicht. Das setzt ja voraus, dass die ganzen Bischöfe und Leiter bis ins 4. Jahrhundert einfach nur sich zurückgelehnt haben und gesagt haben, ach, ihr könnt da lesen und predigen, was immer ihr wollt. Also natürlich haben auch die kirchlichen Leiter im 2. Jahrhundert schon und im 3. Jahrhundert schon nicht alles in ihrer Kirche an so einem Sonntagmorgen vorlesen lassen oder daraus gepredigt. Weswegen auch dieser dritte Maßstab von dieser allgemeinen Anerkennung in den verschiedenen Kirchen absolut Sinn macht, weil ja auch ein gewisser Filterprozess schon vorher stattgefunden hat. Also natürlich gab es verschiedene Schriften, die auch rumkursiert sind, aber trotzdem war für die Kirchen schon lange vor irgendeiner kanonischen Synode klar, dass jetzt ein Thomas-Evangelium an einem Sonntagmorgen in der Kirche in Ephesus und Rom und Korinth nicht vorgelesen wird. Da hatte es nicht erst ein bestimmtes Konzil gebraucht. Also das muss man ja auch mal dann hinterfragen. Was denken denn die Leute, was die ganzen Bischöfe und Leiter denn gemacht haben sollen bis zum Konzil von Nicea? Haben die alle...
Ja, überraschend viele Werke gegen Häresien und Apologien geschrieben.
Ja, also. Richtig. Und in denen halt eben schon lange vor den Kanonbeschlüssen bestimmte Werke verdammt und klargemacht, dass bestimmte Glaubensüberzeugungen maßgeblich sind für die Kirche. Ich habe da auch ein paar Beispiele und Zitate mir mal rausgesucht gehabt, wo das deutlich wird. Also zum Beispiel hat Origenes im 2. Jahrhundert schon klar gesagt, dass es eben nur 4 Evangelien gibt, die in den Gemeinden verlesen werden und verlesen werden sollen, spricht dann aber auch von anderen Evangelien, die er schon kennt. Also eines, das nach den Ägyptern betitelt ist, nach den 12 Aposteln. Er kennt auch Basilides, der auf den sich Sertat schon Iman TV und verschiedene Muslime gerne beziehen. Und er kennt auch andere Texte, also wo er eben klar macht, ja, er kennt diese Texte, aber in den Kirchen sind die allgemein nicht anerkannt. Also schon im 2. Jahrhundert war klar, die lesen wir an einem Sonntagmorgen bei uns in der Kirche nicht. Da hat es nicht erst ein Konzil gebraucht, wo dann Brief und Stempel darauf gibt. Und deswegen hatte ich vorher aber auch gesagt, hat dieser Einwand mit Konstantin so einen halben Punkt zumindest, weil natürlich das, was da beschlossen wurde beim Konzil von Nicea, indirekt oder nicht nur indirekt, sondern maßgeblich war für das allgemeine Glaubensverständnis der Christen. Also dort wurde über die Identität von Jesus gesprochen. Das ist was total Entscheidendes natürlich für den christlichen Glauben. Und es hat natürlich einen Einfluss darauf, wie Christen sich dann dazu stellen, ob eine Schrift jetzt kanonisch ist, also die wahre christliche Lehre wiedergibt und als Richtschnur gelten soll oder eben nicht. So, also insofern hat natürlich das, was da diskutiert wurde beim Konzil von Nicea, schon einen Einfluss auf diese Regula Fidei gehabt. Aber, und das wäre jetzt der Punkt, Johnny, haben denn die Leute dort diskutiert darüber? Ja gut, das ist ja sowieso nicht. Aber andersrum, gab es denn Uneinigkeit zwischen den Leuten, die beim Konzil von Nicea miteinander diskutiert haben über die Identität von Jesus, welche Texte kanonisch sind und welche nicht? Also haben jetzt zum Beispiel die Arianer, die Anhänger von Arius, die jetzt die Gottheit Jesu im trinitarischen Sinne geleugnet haben, haben die jetzt zum Beispiel an das Thomas-Evangelium oder an das Petrus-Evangelium geglaubt? Oder haben die denselben Kanon gehabt wie auch die trinitarischen Christen?
Ja, zumindest ein Großteil. Also wir haben jetzt keine Kanonliste von Arius selber. Aber was wir sagen können, ist, dass zumindest der Großteil des Neuen Testaments eigentlich schon im 2. Jahrhundert feststand. Also Großteil im Sinne von Seitenanzahl, weil die vier Evangelien und die Apostelgeschichte und die Paulusbriefe eigentlich schon im 2. Jahrhundert fest waren. Du hast vorhin Origenes angesprochen, aber auch Irenäus schreibt, ja, so wie es vier Himmelsrichtungen gibt, ist ja klar, dass es auch nur vier Evangelien gibt und so weiter. Also insofern können wir schon daraus schließen, dass Arius mehr oder weniger plus minus ein paar Bücher wahrscheinlich auch den neutestamentlichen Kanon benutzt hat, den wir jetzt auch haben. Vielleicht ein paar weniger, wissen wir nicht ganz genau. Aber sein Argument, wie er argumentiert hat, zum Beispiel Sprüche 8, 22 und so weiter, war dann auch aus dem Alten Testament zum Beispiel. Genau. Also, wie du sagst, sicher hat Lehre dann vielleicht so eine Rückkopplung auf den Kanon auch, aber im 4. Jahrhundert waren viele Schriften einfach schon anerkannt sozusagen. Da hat man es nicht mehr diskutiert, ob man jetzt nochmal das Marie-Evangelium dazu nimmt.
Genau, und das ist der entscheidende Punkt. Also wir merken ja schon, Jonathan drückt sich hier ganz wissenschaftlich, akademisch zurückhaltend aus. Also er macht jetzt hier nicht ein, das ist der Beweis, das ist ja klar. Nein, aber der Punkt, den er ja auch gerade macht, auf den ich auch raus wollte, ist, die haben diskutiert über die Auslegung der vier Evangelien, der allgemein anerkannten Paulusbriefe, der Apostelgeschichte. Und wenn es Uneinigkeiten gab, dann eben dieselben Uneinigkeiten, die es auch unter allen anderen Christen gab, die quasi dem orthodoxen oder proto-orthodoxen Glaubensverständnis zuzuschreiben sind. Aber auch die Leute, die dort dann eben nicht an die Gottheit Jesu im trinitarischen Sinn geglaubt haben, haben nicht geglaubt, dass diese gnostischen Texte jetzt kanonisch sind. Also die haben über die richtige Interpretation der Schriften diskutiert, die sie alle gemeinsam gelesen und als ja autoritativ anerkannt haben, aber nicht darüber, ob jetzt eben diese ganzen anderen Fake-Evangelien, die dann Thomas und Petrus und Maria zugeschrieben wurden und die Kindheitsgeschichte von Jesus und was da alles noch im Umlauf war, ob die jetzt dazugehören oder nicht. Also das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil hier vermischen sich einfach verschiedene Dinge. Ja, es gab Diskussionen, die eben eine Auswirkung hatten auf das Glaubensverständnis der Christen und damit eben natürlich auch auf die Frage, tut man Texte als kanonisch anerkennen oder nicht. Aber die Leute, die da diskutiert haben, die waren sich nicht uneins. Okay, also diesen Mythos haben wir, denke ich mal, debunked. Vielleicht noch kurz, um das auch mal noch mal kurz reinzubringen, wo das denn auch ein Stück weit herkommt. Da hat es der Tim O'Neill heißt da auf seiner Website auch, finde ich, schön rübergebracht, der, wie gesagt, Atheist ist und selber eben keine Aktien in der Geschichte. Er tut sich auch sonst kritisch äußern zur Historizität der Auferstehung und verschiedenen anderen christlichen Überzeugungen. Also er ist jetzt alles andere als ein frommer Christ. Aber er, nicht nur, dass er Da Vinci Code als trashig und pseudohistorisch bezeichnet, ist da auch sehr deutlich eben in seinem Artikel, wie absurd das Ganze ist. Also selbst wenn derjenige, der sich mit philosophischem Atheismus beschäftigt, Anfang der 2000er Jahre in einer Höhle gelebt und daher die Informationen verpasst hat, dass dieser Unsinn ist, also der Roman Da Vinci Code, hätte selbst eine oberflächliche Faktenprüfung bei einem echten Rationalisten Zweifel erweckt. Also so viel einfach mal, um es mit den Worten eines Atheisten zu sagen, der seine anderen Mit-Atheisten, die dieses unsagbar schlechte Argument vorbringen, immer noch kritisch beleuchtet. Genau, er bringt dann aber ein paar Punkte an, wo das herkommt, nämlich von einer späteren Erwähnung bei Eusebius, wo gesagt wird, dass eben Kaiser Konstantin 50 Werke anfertigen lassen hat. Ja, ich habe es jetzt hier gerade nicht. Oder, okay, ich fange nochmal neu an. Das ist mir gerade ein bisschen so. Um vielleicht nochmal ein bisschen, also ich würde sagen, wir haben diesen Mythos debunked, aber um das nochmal ein bisschen vielleicht auszubreiten noch kurz, wo das dann doch auch herkommt, also wo Dan Brown das her hat und warum auch so viele Leute das glauben und schon länger glauben. Das hängt unter anderem mit einer Erwähnung bei Eusebius, dem Kirchenvater im 4. Jahrhundert, der zur Zeit Konstantins gelebt hat und mit ihm in engerer Zusammenarbeit oder Kontakt auch stand, zusammen. Bei Eusebius lesen wir, dass Konstantin 50 Ausgaben der Bibel hat anfertigen lassen. Und das aber mehrere Jahre nach dem Konzil von Nicea. Also es hat auch da nichts mit dem Konzil von Nicea zu tun. Und wie gesagt, noch Jahrzehnte später wurde diskutiert über den Umfang der Schrift. Also das wird manchmal als Beleg angeführt, aber ist Nonsens. Und da hat sich dann später eben auch zum Beispiel Voltaire im 18. Jahrhundert drauf berufen und deswegen wird das immer wieder dann auch angeführt. Also mal hier den Atheisten, den ich vorher angeführt habe, nochmal zu zitieren. Er schreibt, die zentrale historische Behauptung dieses Memes ist also völliger Unsinn. Also ich finde es einfach so herrlich, weil er ist der überzeugte Atheist, der gegen die Historizität der Auferstehung argumentiert und andere Punkte. Wie gesagt, war Bundesvorsitzender der Atheisten in Australien, des atheistischen Verbands oder eines atheistischen Verbands. Und er beschreibt es als absurd und als Unsinn und sagt, liebe Mit-Atheisten, hört auf, diesen Nonsens zu verbreiten. Ihr macht euch damit einfach wirklich nur lächerlich. Ich kann diese Seite jedem mal nur empfehlen, weil da, ja, also auch jedem Christen, der öfter mal Atheismus TV einschaltet oder andere deutsche Ableger von, sage ich jetzt mal, wie formuliere ich das jetzt? Atheisten, die nicht besonders wissenschaftlich sauber vorgehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, und um es in den Worten von ihm zu sagen, absurden Unsinn verbreiten. Da werden ja solche Dinge auch in ähnlicher Weise verbreitet. Und dieser, wie er es nennt, pseudohistorischer Verschwörungstheorie-Unsinn, an dem ist nicht besonders viel dran. Okay, um das jetzt mal in die Geschichte eingehen zu lassen, als ein debunkter Mythos, der leider trotzdem, ich habe da wenig Hoffnung, immer wieder vorgebracht werden wird, gehen wir mal weiter zu den zu ein paar weiteren Punkten, die wir noch nicht angesprochen haben. Wir haben jetzt ja schon einiges thematisiert, was in dem Zusammenhang relevant ist, aber ja, gehen wir mal weiter vielleicht, Jonathan, indem du uns einen Gesamtüberblick vielleicht einfach mal gibst über die ganzen Schriften, die es überhaupt gab im frühen Christentum. Ich glaube, manche sehen da den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man hört da jetzt irgendwie was von Petrus Evangelium und dann Irenäus, okay. Dann gab es einen Ignatius, einen frühchristlichen Autor. Da haben wir jetzt das Neue Testament. Dann haben wir aber auch andere Texte, die im ersten Jahrhundert entstanden sind, die nicht im Neuen Testament sind. Gib uns doch mal einfach so einen groben Gesamtüberblick über die verschiedenen Kategorien von Schriften. Mhm. Und dann können wir drüber reden, wie man die dann auch vielleicht einzeln einzuordnen hat.
Okay, um vielleicht zu helfen und einen Überblick zu geben, über welche Schriften wir hier gerade sprechen. Ja, wir haben zum einen die gesicherten neutestamentlichen Schriften, also gesichert insofern nicht wirklich diskutierten, sondern allgemein anerkannten Schriften. Dazu zählen die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die 13 Paulusbriefe, eigentlich auch erster und Johannesbrief und erster Petrusbrief. Dann haben wir die neutestamentlichen Schriften, die wir im Neuen Testament haben, die zum Teil diskutiert worden sind, mehr oder weniger. Ja, das heißt, 2. Johannesbrief, 3. Johannesbrief, 2. Petrusbrief, Judasbrief, Jakobusbrief und die Offenbarung. Und dann haben wir Schriften, wie bitte?
Und der Hebräerbrief.
Und der Hebräerbrief, ja, danke für die Ergänzung. Und dann haben wir Schriften, die wir die Schriften der apostolischen Väter nennen. Das kann man sich eben so vorstellen, dass die Christen ja oder die christliche Bewegung ja nicht aufgehört hat, Schriften zu schreiben, bloß weil die Apostel und die Apostelschüler jetzt tot waren, sondern die haben natürlich weiter Briefe geschrieben. Und diese Schriften nennen wir die Schriften der apostolischen Väter. Die sind oft sehr nah dran an den neutestamentlichen Schriften oder überlappen sich vielleicht sogar zum Teil, aber sind prinzipiell später und haben es nicht in den Kanon hineingeschafft, auch wenn sie zum Teil geschätzt worden sind. Und dann haben wir eben Schriften, die, sag ich mal, ja, die schon weiter weg sind von dem, was quasi die Christenheit geglaubt hat. Ja, darunter fallen zum Beispiel Schriften der Gnosis, der Manichäer und so weiter. Und da finden wir eben auch diese ganzen anderen Evangelien vor allem Dingen sozusagen. Ja, vor allem Evangelium der Wahrheit, sehr gnostisch. Dann aber auch, ja, einige Schriften, die einfach gnostisch mehr oder weniger angehaucht sind. Da wird dann diskutiert, wie sehr sie der Gnosis nahe gestanden sind, wie sehr sie davon beeinflusst waren. Also Thomas-Evangelium, Maria-Evangelium und viele weitere. Und dann würde ich sagen, es gibt auch so ein paar Legendenschriften. Ja, also Proto-Jakobus-Evangelium ist jetzt nicht unbedingt gnostisch, aber es befriedigt vielleicht so ein bisschen die Neugier. Hat Maria als Kind gelebt oder Jesus als Kind gelebt im Kindheits-Thomas-Evangelium? Genau. Ja, so würde ich jetzt als Hilfestellung einfach geben.
Ja, genau. Das war ein super Überblick. Vielleicht noch einfach ein bisschen ergänzend, weil manche sich jetzt auch nichts vorstellen können unter gnostisch. Was heißt das denn überhaupt? Also die Gnosis war eine Bewegung, die der Überzeugung war, dass die materielle Welt, in der wir leben, böse und schlecht ist und es eine gute geistliche Welt gibt. Und diese Welt aber geschaffen worden ist von einem bösen Demiurgen und noch so Spuren von göttlichen guten Funken in den Menschen stecken, die wir quasi erwecken können in uns, wenn wir höhere Erkenntnisstufen, also Gnosis heißt Erkenntnis, erlangen. Also so wurde dann quasi die christliche Lehre, da gibt es Diskussionen drüber, war es eine nicht-christliche Bewegung, die dann das Christentum versucht hat zu kapern oder kam es aus dem Christentum heraus, ja, unterschiedliche Ansichten unter Forschern, aber auf jeden Fall wurde diese christliche Grundlehre von Erlösung durch den Glauben an Christi stellvertretenden Sühneopfertod und seine Auferstehung ausgetauscht durch so eine Lehre von höheren Erkenntnisstufen. Also ähnlich jetzt vergleichbar vielleicht mit der Shinjonji-Sekte oder anderen modernen Sekten, die auch dann am Ende Erlösung aus Gnade durch Christi-Opfer austauschen durch das Verständnis von, wenn ich jetzt an die und die Dinge glaube und die verstanden und die erkannt habe, dann komme ich quasi da rein. Also da gab es auf jeden Fall Ansichten, die nicht kompatibel waren mit dem, was die Kirche so geglaubt hat. Und um diese Ansichten zu spreaden, haben sie Schriften verfasst, die sie bekannten christlichen Personen zugeschrieben haben, um diesen Schriften Autorität zu geben, die gefüllt waren eben von ihrer gnostischen Theologie, die aber nicht von den Personen, denen sie zugeschrieben wurden, tatsächlich verfasst worden sind. Also das Thomas-Evangelium wurde nicht von Thomas verfasst. Und nur weil jetzt einer dann drüber schreibt, Evangelium nach Thomas, ist es nicht von Thomas. Das müsste man eben dann historisch sich angucken. Gibt es ja gute Indizien für, dass dieser Text wirklich aus dem 1. Jahrhundert kommt und von einem Augenzeugen der ganzen Berichte, der ganzen Ereignisse geschrieben wurde. Oder eben nicht. Und da finde ich, ist auch so eine, also da offenbart sich, finde ich, auch manchmal so eine unkritische Haltung bei manchen. So, nur weil da jetzt eben Petrus-Evangelium oder Maria-Evangelium draufsteht, ist es ja nicht von Petrus und Maria. So, da muss ich ja genau hingucken, ist das ein Text aus dem ersten Jahrhundert oder wurde der später geschrieben? Und da werden wir uns jetzt gleich ein paar Argumente auch noch angucken. Da gibt es sehr gute Indizien dafür, dass diese Texte deutlich später geschrieben wurden, um eben die eigene Theologie zu spreaden. Also um es nochmal zusammenzufassen, es gab die Texte des, also die, oder anders gesagt, man muss sich die Situation so vorstellen. Jesus war unterwegs, er setzt Apostel ein und gründet die Kirche. Diese Apostel, die gründen verschiedene Gemeinden. Und jetzt gab es nicht von vornherein das Neue Testament, das kann auch jeder Bibelleser selber checken, dass eben manche Texte ja natürlich nicht von Anfang an da waren, sondern als es schon bestehende Kirchen gab, erst verfasst wurden an diese Kirchen. Und diese Briefe, die haben sich dann eben, und Texte, die haben sich verbreitet, indem die Apostel und Apostelschüler dann an die verschiedenen Kirchen, an verschiedene Lesergruppen diese Texte geschrieben haben. Und wenn da dann einer jetzt in Rom zu Besuch war und dann der Römerbrief von Paulus da dann eben vorlag, und er kam aus Alexandria, hat er sich gesagt, ey super, komm, ich schreibe mir das ab, nehme das mit zu meiner Kirche nach Alexandria. Und in Alexandria war vielleicht gerade einer aus der Kirche in Antiochia. Und er hat gesagt, hey super, ich schreibe den ab und nehme es mit, damit wir den auch bei uns lesen und so weiter. Und so hat sich das eben gespreadet und verteilt über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Aber es hat natürlich eine Weile gebraucht, bis alle Texte, die von Aposteln und Apostelschülern geschrieben wurden, überall angekommen sind. Und dann gab es halt eben Diskussionen darüber, welche Texte sind jetzt authentisch und welche wurden denen nur zugeschrieben? Also ist der zweite Petrusbrief wirklich von Petrus oder ist es nicht? Enthalten und so weiter. Und da gab es eben manche Diskussionen über manche der Texte, aber es gab eben nie Diskussionen darüber, gehört jetzt, wie gesagt, das Thomas-Evangelium, das Petrus-Evangelium und so weiter rein. Also es gibt einen Kern an Texten, der stand immer fest, einen Kern, der stand nicht so fest, ein weiteren Textbefund, wo Christen eben erbauliche Literatur geschrieben haben, wo aber allen klar war, das gehört nicht zum Neuen Testament und halt eben alle möglichen Sekten, die ihre Ideen gespreadet haben. Also so viel mal als Bestandsaufnahme, um so ein bisschen vielleicht ja Licht ins Dunkle zu bringen, weil meine Mama eben den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Wir haben ja auch schon aufgeführt, was so die Mechanismen waren, mit denen über die Jahrhunderte dann gefiltert wurde, um zu gucken, ob ein Text dann eben vorgelesen wird oder nicht. Hat man eben auf diese ganzen Sachen schon vorher geachtet? Also entspricht er dem Glaubensverständnis der Christen? Von wem wurde er geschrieben? Wird er auch in anderen Kirchen schon verlesen? Und diese Mechanismen, die waren dann später, als es dann gewisse Synoden gab, auf lokaler, regionaler Ebene und in den späteren Überlegungen, was gehört zum neutestamentlichen Kanon und was nicht, waren das die maßgeblichen Kriterien, aber die gab es eben auch schon die ganzen Jahrhunderte hindurch. Ja. Und es gab auch schon verschiedene Bischöfe, die sich zwischendurch ziemlich stark gemacht haben, dass manche Texte eben nicht verlesen werden. Also zum Beispiel der Kirchenvater Serapion, der Bischof in Antiochien war bekannt für seine Ablehnung des Petrus-Evangeliums. Von Eusebius lesen wir, dass er um das Jahr 200 herum erst gestattet hat, dass dieses Petrus-Evangelium in der Gemeinde in Rossus, also heutigem Syrien, verlesen wird. Aber dann eben später gemerkt hat, nee, Moment mal, das ist nicht authentisch und ist voller gnostischer Irrlehren. Bei Origenes lesen, was, wie gesagt, da lehnt er explizit das Ägypter-Evangelium und Thomas-Evangelium ab. Bei Irenäus lesen wir, dass er das Ebioniten-Evangelium ablehnte und so weiter. Also einfach nur, um den Punkt zu unterstreichen, da war jetzt nicht totale Verwirrung und dann irgendwann im 4. Jahrhundert random pick and choose suchen die sich jetzt aus, was gehört da rein und was nicht, sondern das stand schon vorher fest. Wir gehen jetzt gleich noch mal ein bisschen in die historische Dimension, gerade auch der gnostischen Texte rein, und da will ich mal ein paar Argumente liefern, die meiner Meinung nach sehr deutlich zeigen, dass diese Texte eben nicht im ersten Jahrhundert entstanden sind, sondern wesentlich später und eine Agenda hatten. Aber ich glaube, was auch noch wichtig wäre, wenn wir in dem Zusammenhang mal noch auch kurz ein bisschen innehalten und uns fragen, wie man denn jetzt grundsätzlich als Christ über Kanon und Glauben so nachdenken sollte. Also ich glaube, manche Leute könnte das, was wir jetzt hier auch sagen, und wir sind ja hier ein apologetischer Kanal, vielleicht fast ein bisschen verunsichern, weil sie sich denken, aber wie kann das denn nicht klar sein? Und manche stellen sich das vielleicht auch tatsächlich ein bisschen zu einfach vor. Also meine Beobachtung ist, dass manche Christen da ein regelrecht islamisches Verständnis von der Bibel haben, so als wären das Texte, die von oben herab diktiert wurden und schon immer da waren. Sag vielleicht mal auch ein bisschen was dazu, Jonathan. Wie denkst du, sollten Christen auf diese ganze Thematik blicken und wie wirkt sich das jetzt auch aus auf unser Inspirationsverständnis?
Ja, absolut richtig, was du sagst, und kann ich auch selbst nachfühlen. Und ich glaube, da würde ich jetzt erstes anfangen mit einem Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, du würdest im Jahre 35 leben und es wäre womöglich noch keine einzige Schrift des Neuen Testaments geschrieben worden. Könntest du ins Evangelium glauben und ewiges Leben haben und so weiter? Und die Antwort ist natürlich ja, weil das ist halt mündlich, hätte man es dir halt erklärt. Ja. Und wenn jetzt 30 Jahre später oder 100 Jahre später gelebt hättest und du hättest jetzt, keine Ahnung, nur 80% der Schriften gekannt oder 60% der Schriften plus eine mündliche Überlieferung von deinem Bischof oder so, der dir gepredigt hätte, hättest du dann das Evangelium kennen können? Die Antwort ist natürlich ja. Und ich glaube, der springende Punkt ist, dass wir als Christen an eine Person glauben, Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, und nicht an ein Buch als erstes sozusagen. Also wir glauben an Jesus, deswegen glauben wir an die Bibel. Nicht, wir glauben an die Bibel, und weil in der Bibel steht, Jesus ist jetzt Gott und auferstanden, deswegen glauben wir auch an Jesus sozusagen, sondern die Logik ist andersrum. Und ich glaube, das verwechseln wir manchmal so ein bisschen. Und wenn wir uns das klar machen, ja, dann ist dieser historische Entstehungsprozess sozusagen auch nicht mehr schlimm, sozusagen, ja, schlimm mal in Anführungszeichen gesetzt. Und diese historische Entwicklung ist ganz natürlich. Genau. Zum Bibelkanon selber würde ich sagen, durch diese historische Entwicklung haben wir natürlich nicht von Anfang an feste Ränder. Es gab eine Zeit eben, wo es keine Schriften gab. Es gab eine Zeit, da sind noch nicht alle Schriften geschrieben worden. Und es gab eine Zeit, wo sind alle Schriften vielleicht geschrieben worden, aber waren noch nicht überall in der Christenheit bekannt. Ja, manche Schriften sind vielleicht erst 90, 95 geschrieben worden an einem Ort. Dann gab es aber Christen am anderen Ende vom Römischen Reich vielleicht auch schon. Die haben natürlich nicht sofort dieses Evangelium gehabt. Genau, das heißt, das ist ganz natürlich, dass es dann erstmal auch nur weiche Ränder gab, die sich halt mit der Zeit schärfer geworden sind sozusagen, genau.
Ja, also ich fand dieses Gedankenexperiment gerade sehr hilfreich. Ich bringe das auch gerne an, weil das ist eben der springende Punkt, auch bei vielen anderen Themen, ne? Wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, aber was ist denn jetzt mit dem langen Markus-Schluss, weil es eben Diskussionen darüber gibt, ob Markus 16, 9 bis 20 Teil des ursprünglichen Markus-Evangeliums war oder nicht, weil in den frühesten Manuskripten der Text jetzt so nicht enthalten ist. Und ich sag dann, gut, was wäre, wenn ich jetzt im Jahr 50 gelebt hätte und das Markus-Evangelium noch gar nicht existiert hat, wäre ich denn dann trotzdem im Himmel gewesen, wenn ich an Jesus glaube und für ihn sterbe? Ja, selbstverständlich. Also deswegen kann ja diese Frage gar nicht heilsrelevant erstmal sein. Ne? Also der erste Korintherbrief, der spricht von Leuten, die schon gestorben sind und im Glauben an Christus entschlafen sind, oder ist es der Thessalonicher Brief oder beide? Auf jeden Fall lesen wir schon in den frühen christlichen Texten, dass eben bereits da Menschen nicht mehr an Jesus geglaubt haben und die kannten den Korintherbrief gar nicht und den Thessalonicher Brief und die ganzen anderen Texte, die später entstanden sind. Deswegen können diese Texte oder die Frage, ob jetzt Text XY dazugehört oder nicht, gar nicht entscheidend sein für den absoluten Kern meines Glaubens, wenn es um die Frage geht, bin ich in Beziehung mit Gott, bin ich errettet? Natürlich, so einfach ist es dann nicht, weil das, was wir glauben, haben wir dann auch wieder aus der Bibel. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, die Reihenfolge zu verstehen, weil wir eben nicht glauben, dass die letzte Selbstoffenbarung Gottes ein Buch ist, das herabgesandt wurde, das wäre das islamische Verständnis, sondern eine Person, Gott selbst, der Mensch wurde. Und die Schriften sind es, die von ihm zeugen. Aber das ist eben die richtige Reihenfolge, die man da im Blick haben muss. Und ich glaube, dass ja, da manche Christen einfach ein zu simples Verständnis haben und es kann dann eben von den Fakten, die, sag ich mal, an jeder frommen Bibelschule eigentlich gelehrt werden und allgemein bekannt sind, dann doch manchmal ein bisschen herausfordernd sein. Also manche Dinge, die mir auch so begegnen dann von irgendwelchen Skeptikern oder Muslimen, die gegen die Bibel argumentieren oder Postevangelikalen und anderen, als die großen Brüller und wo ich dann mit Ex-Christen und zweifelnden Christen spreche, von denen weiß ich schon seit 15 Jahren. Und ich denke mir, ja, okay, what? Aber ich merke halt, wenn Leute so ein sehr simples Verständnis von der Bibel haben, dann ist das etwas, was natürlich irgendwann herausgefordert wird. Aber wenn man sich das anschaut, aus einer einfach historisch-christlichen Perspektive, dann sind viele Dinge, die Leute, die halt einen einfachen Baukastenglauben sich vielleicht manchmal auch wünschen oder ihn bisher hatten, verunsichern können, an sich überhaupt kein Problem. Weil unser Glaube zusammenhängt mit dem auferstandenen und gekreuzigten Christus und nicht damit, ob jetzt der Judasbrief und der Hebräerbrief wirklich von Judas oder Barnabas oder Petrus beziehungsweise Paulus sind. Ja, genau. So viel mal dazu. Vielleicht noch zum Schluss ein paar historische Punkte, die ich bei dem Ganzen auch noch interessant finde, die aus meiner Sicht gut aufzeigen, dass diese Texte nicht authentisch sind, also nicht wirklich eben von den Autoren, denen sie zugeschrieben wurden. Also dieses Prinzip der Pseudepigraphie, das findet man häufig in der Antike, dass eben, um einem Text mehr Gewicht zu verleihen, dem dieser Text dann Autoren zugeschrieben wurde, die ihn gar nicht selbst verfasst haben. Das wird auch, wie gesagt, beim Neuen Testament bei manchen Texten vorgeworfen. Hier haben wir einen sehr empfehlenswerten Livestream gehabt mit Professor Dr. Jakob Thiessen, den man auf unserem YouTube-Kanal findet, wo wir über die Echtheit aller Paulusbriefe gesprochen haben. Der hat da ein Buch zu verfasst und ich habe ihn zu der Thematik interviewt und er hat da, finde ich, sehr gute Argumente geliefert. Aber genau, das mal gesagt. Ja, ich habe mal ein paar Punkte aufgezählt, aufgelistet, die ich mal aufzählen möchte, und zwar der Sitz im Leben. Mit dem Sitz im Leben bezeichnen Neutestamentler den ursprünglichen Lebenskontext, in dem mündliche Traditionen entstanden sind und dann eben auch schriftlich festgehalten worden sind. Und ohne dass ich mich da jetzt allen Schlussfolgerungen anschließe, die da auch kritische Neutestamentler in Bezug auf die Texte des NTs haben, finde ich, ist dieses Prinzip doch hilfreich. Also nämlich sich zu fragen, warum wurde dieser Text geschrieben? Welche Funktion hatte er ganz offensichtlich? Und wenn wir jetzt uns mal diese ganzen Texte, jetzt gerade das Thomas-Evangelium zum Beispiel, anschauen, dann merken wir, dem geht's gar nicht so sehr darum, jetzt da einen umfassenden Bericht über den Dienst und das Leben von Jesus zu zeigen, sondern das ist sozusagen alles so ein Bonusmaterial, Add-on-Material mit Dingen, die Jesus sonst noch gesagt hat, wenn keiner zugehört hat. Oder wenn, was ist, wenn keiner zugehört hat, wenn wo es keiner aufgezeichnet hat bisher. Und Dinge, die ja, die quasi dann die gnostische Lehre interessanterweise allesamt unterstreichen. Mhm. Also ein Beispiel dafür wäre hier Logion 114 des Thomas-Evangeliums, wo Folgendes dann drin steht. Also da heißt es hier, also so endet dann auch das Thomas-Evangelium: Simon Petrus sagte zu ihnen, Mariam soll aus unserer Mitte fortgehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Das soll also Petrus gesagt haben. Jesus sagte, seht, ich werde sie ziehen, um sie männlich zu machen, damit auch sie ein lebendiger Geist wird, vergleichbar mit euch Männern. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich gelangen. Ja, wow. Also, was wir hier schon sehen, ist auf der einen Seite so ein asketisches Umfeld, in dem Sexualität unterdrückt wurde und man ein ungeschlechtliches Wesen so als Ideal betrachtet, aber eben auch eine sehr, nicht nur eine körperfeindliche, sondern auch eine frauenfeindliche Sicht und eine Sicht eben, die man dann auch an anderen Stellen des Thomas-Evangeliums sieht. In Logion 87, wo es heißt, Elend ist der Leib, der von einem Leib abhängig ist und elend ist die Seele, die von diesen beiden abhängt. Oder Logion 112, wehe dem Fleisch, das von der Seele abhängig ist, wehe der Seele, die vom Fleisch abhängig ist. Also es zeigt sich einfach in diesen Texten immer diese gnostische, leibfeindliche Haltung. Natürlich kann man jetzt hier sagen, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Hm. Aber ich würde mal sagen, es ist halt sehr wahrscheinlich, dass diese Sekte diese Texte geschrieben hat, um ihre eigene Theologie da reinzupressen und nicht, dass Jesus diese Dinge gesagt hat und deswegen die Gnosis entstanden ist.
Und das wissen wir eben auch davon, dass eben gerade die Paulusbriefe ja sehr, sehr alt sind sozusagen, wir da Gedichte finden, die noch älter sind und da haben wir eben schon den Kern des christlichen Glaubens herausarbeiten können sozusagen, ja. Also ist relativ klar, was zuerst kam.
Man muss auch dazu sagen, auch wenn jetzt unter Forschern schon von manchen jetzt auch, gerade das Thomas-Evangelium, aber auch andere Texte, rangezogen werden als ernsthaften Forschungsgegenstand, ist es doch so, dass weitestgehende Einigkeit darüber besteht, dass ein Großteil davon fabriziert ist. Und wenn dann hier und da mal vielleicht doch ein paar Aussagen sind, die auf den historischen Jesus zurückgehen, aber sich dann eben zum Teil vermischt haben, natürlich mit gnostischer Lehre oder eben literarisch abhängig sind von den kanonischen Evangelien. Aber dass jetzt zum Beispiel das Thomas-Evangelium unabhängig von den außerkanonischen Evangelien Traditionen über Jesus bewahrt hat, darüber gibt es keinen Forschungskonsens und in der Mehrheit sind die Neutestamentler der Sicht, dass die kanonischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes dem Thomas-Evangelium vorausgehen und es da eine literarische Abhängigkeit. Und das Interessante ist eben jetzt bei den kanonischen Evangelien, auch wenn die literarisch voneinander abhängig sind, die haben trotzdem immer ihr eigenes Sondergut und Punkte, die man nur bei ihnen findet. Aber bei keinen der vier Evangelien findet man jetzt Punkte aus dem Thomas-Evangelium. Also eine literarische Abhängigkeit besteht nur in eine Richtung, nicht in eine andere. Und es gibt eine größere Zahl an Forschern, die eine Reihe von Argumenten dargebracht hat, die sehr wahrscheinlich machen, dass das Thomas-Evangelium in einem syrischen Sprachraum zu verorten ist, also eben einen aramäischen Hintergrund hat, sodass manche davon ausgehen, dass das Thomas-Evangelium von dem syrischen Diatessaron abgeleitet wird. Also das Diatessaron war quasi eine syrische, aramäische Übersetzung der Evangelien, die zusammen als ein Package dann so in syrischen Kirchen verbreitet waren, aber eben und das Thomas-Evangelium soll laut Ansicht einiger Forscher sogar eben sich an diesem Diatessaron bedient haben, was man an verschiedenen Begriffen merkt, dass das davon literarisch abhängig ist, aber eben nicht eine eigenständige Jesus-Tradition uns präsentiert. Ja, dann finde ich auch interessant, dass man zum Beispiel sieht, jetzt in dem Jakobus-Apokryphon, ein Text, der angeblich eine geheime Offenbarung ist, die der Bruder von Jesus, Jakobus, bekommen haben soll von Jesus, wie da eben die Gleichnisse mit Überschrift genannt werden. Also da wird dann gesprochen in Kapitel 8, 1 bis 10 von dem Gleichnis des Säens, des Bauens, die Lampen der Jungfrauen, der Lohn der Arbeiter und so weiter, wo man auch da sieht, okay, diese Gleichnisse werden einfach vorausgesetzt, als wären sie der frühen Kirche sowieso schon bekannt, so dass es gar nicht nötig ist, da noch weitere Angaben zu machen. Aber das ist eben laut Sicht der, aber die kanonischen Evangelien sind aber laut Sicht der Forschung im Abstand, also zwischen dem Jahr 70, dem Jahr 90 rum entstanden. Und diese Überschriften der Gleichnisse und dass man eben so dann darauf guckt, eben dann auch infolgedessen, so dass man auch wieder da eine literarische Abhängigkeit sieht von den kanonischen Evangelien, aber keine eigenständige Tradition. Dann ist auch interessant, wenn man in diese Texte reinguckt, dass man in den kanonischen Evangelien zum Beispiel viele geografische Details findet, die aber in den späteren gnostischen Texten eben praktisch nicht zu finden sind. Und wenn, dann sind die geografischen Angaben falsch. Auch die Namen, die genannt werden, die passen in den Fällen der kanonischen Evangelien sehr gut zusammen mit dem, was wir aus außerbiblischen Texten und archäologischen Funden haben. So, dass wir das sehen, dass eben die Namen sehr gut in das Milieu von Israel, Palästina, Galiläa des ersten Jahrhunderts reinpassen, während jetzt in diesen nicht-kanonischen Texten, Thomas-Evangelium und so weiter, dann eben lauter Namen verwendet werden, die eher in das Milieu reinpassen von der jüdischen Diaspora, die dann in Nordafrika und anderswo gelebt hat. Also was logisch ist, ne? Wenn du jetzt den Namen Waldemar hörst, Jonathan, woran denkst du?
Deutschland.
Nee, aber an welche deutsche Gruppe speziell? Waldemar, Eugen, Olga.
Ach so, Russlanddeutsche. Ja,
dachte, ja genau, guck mal, da merkt man, der Jonathan ist in seinem, also kennt einfach nicht so viele Russlanddeutsche, aber jeder Russlanddeutsche, der weiß sofort Bescheid. Ah ja, klar, natürlich, Russlanddeutsche, die dann in Kasachstan und so weiter ihre Kinder so genannt haben. Aber warum haben die das gemacht? Weil die fernab der Heimat ihre eigenen Namen und Traditionen entwickelt haben. Also das heißt, sprich, selbst wenn Deutsche jetzt anderswo leben, entwickeln die eigene Namen, die bei ihnen dann üblich werden. Und so auch eben die Juden, die dann außerhalb von Israel gelebt haben, in Nordafrika und an anderen Stellen. Und das Interessante ist, dass jetzt die ganzen angeblich von Thomas und Petrus und Maria geschriebenen Evangelien Namen enthalten, die eher in dieses Milieu passen, als eben zu den Namen, die wir im ersten Jahrhundert in Israel-Palästina haben. Und es sind lauter so kleine und größere Dinge, die dann da noch mit dazugehören.
Also man kann zusammenfassen, dass es nicht willkürlich ist und man nicht auch, und es ist auch nicht so, dass man nicht weiß, warum sie jetzt nicht im Neuen Testament drin sind oder warum die Christen damals sie nicht berücksichtigt haben. Es gibt sehr viele Gründe dafür.
Um mal noch zwei, drei Punkte zu nennen und dann kommen wir auch so langsam zum Schluss. Zum Beispiel finden wir in den späteren außerkanonischen Schriften die Tendenz, Personen, die in den Evangelien nicht namentlich genannt werden, einen Namen zu geben und um die herum dann eine große Story zu bauen. Also zum Beispiel im Nazarener-Evangelium wird die blutflüssige Frau, die in den kanonischen Evangelien anonym bleibt, Mariosa genannt. Der Mann mit der verdorrten Hand, von dem wir Matthäus 12 zum Beispiel lesen, wird Malchus genannt. Im Petrus-Evangelium bekommt der Hauptmann am Kreuz den Namen Petronius. Und so findet man eben die Tendenz, dass all die Dinge, die die Evangelien offen lassen, in diesen Evangelien dann so spekulativ einfach nochmal ausgestaltet werden. Und so quasi, kennt man vielleicht aus manchen Fortsetzungen von Filmen, wenn dann plötzlich irgendwie eine Storyline in eine andere Richtung weitergeht, wo man irgendeinen Nebencharakter dann total ausbaut. Das hatte man auch da schon. Ja, okay, das wäre eigentlich schon der letzte Punkt. Dann bring du nochmal deinen Punkt mit, dass man eben sieht daran, dass es nicht willkürlich ist. Und dann sag du vielleicht auch nochmal ein bisschen was, weil ich habe jetzt lange am Stück geredet. Damit wir so langsam, dann wären wir jetzt eigentlich schon so ziemlich am Ende.
Ja, also wenn ich dich richtig zusammenfasse, eine Menge Gründe, dass die Christen zu Recht diese Schriften nicht berücksichtigt haben und wir das heute auch nicht tun sollten. Also neben diesen ganzen historischen Gründen haben wir eben auch quasi innerkirchliche Gründe sozusagen, dass es einfach nicht in Gebrauch war aus theologischen Gründen. Die Christen damals der Meinung waren, es ging nicht an Apostel zurück und auch heute mit vielleicht sogar noch mehr historischen Gründen können wir das so bestätigen. Das heißt, es ist nicht willkürlich, ja, also diese Darstellung, ja, da wählt man irgendwas aus, völlig willkürlich, und oder vor Nicäa, da hat einfach jeder gelesen, was er will und so weiter. Oder es gibt gar keine Gründe, warum die einen vorgezogen worden gegenüber den anderen sind. Das lässt sich so historisch nicht darstellen, auf jeden Fall.
Ja, das lässt es sich wirklich nicht. Und in dem Sinne, um jetzt hier das nicht noch länger zu machen, würde ich hier mal einen Punkt setzen. Jonathan, vielen Dank, dass du mit dabei warst und uns auch spannende Einblicke und Gedanken mitgegeben hast. Heute war es eher so ein gemeinsamer Talk, wo wir mal gemeinsam über die Themen gegangen sind. Wir werden dich sicher mal noch an anderer Stelle da haben, zu einem anderen Thema. Wir hatten dich ja auch schon mal auf unserem Instagram-Kanal, wenn man ganz runter scrollt bei den Reels, da findet man ein Video von uns beiden von 2020 oder 2021. Da hatten wir einen Livestream. Auf jeden Fall cool, dass du mittlerweile deinen eigenen Kanal hast. Also auch da nochmal Werbung, Apologetik777 auf Instagram, und schaut gerne auf unserem Blog vorbei. Da findet man nämlich auch eine ganze Reihe von Artikeln, die der Jonathan geschrieben hat, und weitere Folgen noch. In dem Sinne, danke an jeden Zuschauer, jede Zuschauerin, jeden Zuhörer, jede Zuhörerin. Und ja, danke auch Jonathan nochmal.
Vielen Dank, ich habe mich gefreut, dabei zu sein, und auch von mir tschüss und bis zum nächsten Mal.